Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Wir sind immer noch in einer kleinen Sommerpause. Das heißt, wir wollen euch das Team und die Formate bei Backspin ein bisschen genauer vorstellen. Nachdem wir bereits Yannick, meinen Partner hier im Stammtisch, ein bisschen euch vorgestellt und hoffentlich damit auch ein bisschen mehr erklärt haben und in der letzten Folge Jara gezeigt hat, was sie alles bei uns im Kosmos macht, geht es jetzt um ein Format, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil es sehr viel von der Wurzel pflegt und beschreibt, die mich im Prinzip seit Stunde Null begleitet. Und dazu habe ich mit Dan und Base zwei Leute gefunden und getroffen, mit denen ich seit schon vielen Jahren das Format Backspin Love and Hate mache. Seit kurzem ist Emma Backspin auch mit dabei. Und in dieser Runde sorgen wir mit diesem Format dafür, dass auch im Kosmos von Backspin die klassischen Hip-Hop-Werte nicht verloren gehen, auch wenn manche das vielleicht manchmal vermuten. Dafür gibt es Backspin Love and Hate und dafür gibt es Emma, Dan und Base. Heute mit Jara an meiner Seite hier im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Leute, wenn ihr das hier hört, bin ich immer noch am Strand und habe Kaltgetränke in der Hand und lasse es mir gut gehen. Und habe dann kurz die Sekunde genutzt, in der ich gesagt habe, nee, irgendwie ganz ohne Backspin Stammtisch geht's halt auch nicht. Habe ich Jara angerufen, habe gesagt, hast du Zeit? Und bei Jara ist ein bisschen das Problem, die war vor 4 Wochen auf dem Splash und ihre Stimme klingt immer noch wie?
So nämlich. Aber es war abzusehen, Nico. Du bist selber schuld, dass du jetzt mit dieser Stimme hier arbeiten musst.
Ja, mal gucken. Vielleicht wird sie auch Trademark. Vielleicht bleibt die auch so. Das ist insofern ganz schön. Und Jara, du selber hattest ja auch schon in dieser kleinen Sommerpause, die wir haben, deinen Raum, deinen Space, in dem du quasi nochmal ein bisschen deine ganze Welt vorstellen konntest. Heute haben wir Gäste mitgenommen. Wir sind hier mit 5 Leuten in dieser Aufnahme. Das wird richtig lustig. Wo mich mal interessieren würde, wie nah oder wie weit weg bist du? Real Talk von dem, worüber unsere Gäste, mit mir ja, aber sonst eigentlich immer so in ihren Podcast reden. Mal Real Talk.
Also tatsächlich habe ich, wir wissen, welche Gäste da sind. Ne? Ich
das
kann
musst
schon,
du, nee,
kann
das
schon sagen.
Noch, musst du gleich noch einen vorstellen.
Ja, ich habe ja in meiner Vorstellungsfolge gesagt, dass ich damals ein bisschen Schiss hatte, ob ich zu wenig Hip-Hop für Backspin bin. Und die heutigen Gäste haben dieses Problem auf jeden Fall nicht.
Da hast du ein bisschen Schiss, dass sie zu viel Hip-Hop sind für die
ja,
ganze Veranstaltung.
Ja, vielleicht ist Backspin zu wenig Hip-Hop für unsere heutigen Gäste. Who knows?
Ja, aber sie sind ja alle Hip-Hop. Und an dieser Stelle mache ich mal schnell das Intro. Herzlich willkommen, Emma Backspin. 12 Finger Dan, der sich bis heute weigert, Dan Backspin zu sein. Und Boogie Down Bass, der sich ebenso weigert, Bass Backspin zu sein. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Ihr seid, und Mädels, Entschuldigung, oh, das wird schwierig.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Leute, ich muss mir dieses Leute angewöhnen. Schön, dass ihr da seid. Leute, denn ihr seid Backspin Love and Hate. Ich bin nur der Clown, der vorne immer rumgrölt und rumjödelt und mal 2, 3 schlaue Sätze sagt und 10 dumme. Und ihr müsst das Ganze dann retten. Aber wir sind hier im Backspin Stammtisch und das ist ja quasi so ein kurzer Halbbesuch. So Leuten wie Jara, die Angst haben, zu wenig Hip-Hop zu sein, so, die sind trotzdem herzlich willkommen zuzuhören, oder?
Safe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann erstmal nur sagen, rhythmische Grüße in Richtung Jara. Das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Aus dem letzten Stammtisch.
Scheiße, ja. Stimmt, habe ich erzählt, ne?
Ja, rhythmische Grüße.
Der ist auf jeden Fall hängen geblieben und den werde ich mit deiner Erlaubnis auch noch das ein oder andere Mal benutzen.
Oh Gott, das ist doch schön, wusste, ja. Ich hätte mir den einen oder anderen Satz lieber sparen sollen.
Nee, aber der ist schon ganz wichtig. Aber erklärt mir mal, oder komm hier, fragen wir mal den Chefredakteur, dazu haben wir ihn ja eingestellt, ne? Boogie Town Base, wie ist eigentlich Love and Hate entstanden?
Ich dachte, du fragst mich jetzt, warum rhythmische Grüße. Ich kenne nur rhythmische Sportgymnastik in Form von Breakdance.
Ja, dafür hast du früher den Soundtrack gemacht. Aber erzähl mal, wie ist Backspin Love and Hate entstanden? Weil ich erinnere mich, also ich bin mal gespannt, also, was deine Erinnerung daran ist. Ich habe da eine Erinnerung.
Eine Erinnerung? Ich auch. Du hast ja von du wolltest ja Real Talk, oder?
Ja, genau.
Du hast ja immer Angst, dass ich der eigenen Redaktion zu oft vor die Tür scheiße. mit meinen Kommentaren.
Ja, das ist ja der Grund, warum Emma jetzt mit im Format drin ist.
Und ja, da hast du ja einfach mal gesagt, komm, kotz dich aus, aber nicht vor der eigenen Haustür, sondern im eigenen Format. Haben wir ja auch schon geschafft, schon da steht schon eine 8 bei der Folge, 8 irgendwas.
Ja, ey, wie viel sind es bisher? 85? Ja,
heute 84
aufgenommen. 84. aufgenommen,
oder,
genau.
Ja,
damals im Juli,
genau.
Vor der Sommerpause. Wir müssen viel.
Na, aber wir haben ja auch Sommerpause.
Ja, stimmt.
Ja, also 84.
Genau.
Aber Dan, du weißt noch, wie das war, ne? Wir waren in irgendeinem Zusammenhang, saß da irgend so ein knurriger, ständig schlecht gelaunter alter Typ bei dir auf dem Sofa, als ich bei dir einfach nur Podcast-Radio mit aufnehmen wollte und hat mich immer von der Seite vollgequatscht.
Ich war einfach nur zum Spaß mal mit bei, weil ich und Dan sind ja eh Privat-Homies und war einfach dabei und hab dem Ganzen gelauscht, sozusagen.
Und dann hat es beinahe in einem Faustkampf geendet.
Ja, ich glaube, so ganz so schlimm war es nicht. Aber ich erinnere mich, dass wir in den ersten Folgen, die wir bei Love and Hate zusammen verbracht hatten, schon das ein oder andere Mal, ja, schon, ich will nicht sagen, verbale Auseinandersetzungen hatten, aber vor allem du und Nico, ihr hattet schon mal ein paar Folgen, wo wir auch, glaube ich, nur so zwei Themen durchgebracht hatten, weil ihr bei irgendeinem Thema euch 40 Minuten die Köpfe eingehauen habt. Und ich war da so einfach außen vor.
Reibungspunkte, nennt man das mal so.
Ja, aber das macht die Show halt auch aus, ne? Wenn wir sagen, wir wollen 5, 6 Themen behandeln und nach 2 Themen ist eigentlich schon Schluss, weil dann schon die Stunde voll ist, dann ja, ist das schon mal eine sehr, sehr große Ansage.
Ja, ich glaube auch, diese Reibungspunkte, die waren auf jeden Fall da und wir haben auch eine Menge durchdiskutiert an ganz vielen Stellen und haben irgendwie, glaube ich, wie soll man schon sagen, also schon viel versucht im Detail zu klären, wer von uns beiden an dieser Stelle denn jetzt recht hat oder nicht. Ja. Aber am Ende ist es dann doch gut gegangen und wir haben ein Format gemacht, in dem es irgendwie eine gute Stimmung gegeben hat, aus der man ein Format machen konnte. Oder Dan, du bist ja quasi so ein bisschen wie der Schiedsrichter in der Mitte die ganze Zeit.
Ja, ich erinnere mich noch, als wir die ersten Folgen im Kasten hatten, das war ja noch bevor der Podcast Love and Hate hieß, das war ja die Rap-Sprechstunde, wie du sie ja getauft hattest. Du wolltest ja Podcast machen und dann haben wir das einfach mal an den Start gebracht und da waren ja nur wir beide, also nur du und ich, in dem Podcast zu hören. Ich habe dann immer aktuelle Themen mitgebracht oder Themen, die mir dann auf dem Herzen lagen und dann hattest du noch ein paar Themen mit reingebracht und dann haben wir irgendwie gemerkt, das ist doch schon ein bisschen weit auseinander. Du hast dann immer meistens irgendwelche Streaming-Rekorde genannt der und der Künstler geht auf Tour mit einer riesigen großen Band und ich habe dann immer teilweise sehr diplomatisch mich immer verhalten, habe gesagt, ja, das ist cool, ja, es gefällt mir auch, wobei ich ja nicht immer so ganz d'accord war sozusagen mit diesen News, die du mitgebracht hattest und ja, dann, wie wir schon eben gerade gesagt hatten, dann war Bass auch mal immer wieder mal zu Gast im Podcast, weil er dann gerade auf der Couch neben uns am Start war und wir gesagt haben, komm, wir nehmen den alten Mann mal mit rein und dann haben wir gesehen, dass dieses Dreiergespann echt ziemlich gut funktioniert und Bass ist ja sowieso mein Soul Brother. Wir haben auch unser Produktions- und DJ-Team, das heißt Soul Brother und wir ticken da halt genauso und da können wir uns eigentlich so 1:1 auf uns auf uns beide dann miteinander verlassen, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und da haben wir gemerkt, das passt wunderbar und irgendwann hast du gesagt, Jungs, wisst ihr was? Macht ihr das mal und ich bin eigentlich der Gast im Podcast. Ihr stellt die Themen zusammen und ich bin einfach mal der Gegenpol und gebe da ein bisschen Kontra mal rein und dann unterhalten wir uns einfach mal. Und so ist das Ganze dann entstanden und Bass hat dann im Laufe der Zeit auch immer mehr den Chefredakteur-Posten dann übernommen und das macht er bis heute immer noch.
Ja, ist so ein kleines bisschen der Weg und ich glaube, ich mag an dem Format so gerne, dass wir einen Raum geschaffen haben in einer Zeit, wo natürlich auch Backspin sich immer weiterentwickelt hat, was oder immer am Zeitgeist weitergegangen ist und immer mit dem Versuch, Hip-Hop in seinen Werten nicht zu verlieren, habe ich das Gefühl, es war dann über die Zeit immer mehr eine sehr schöne Insel, auf der wir genau dafür gesorgt haben, dass man das nicht vergisst und verliert. Oder Emma, denn du bist ja jetzt seit ein paar Folgen, also auch schon redaktionell mit dabei gewesen und jetzt schon ein paar mehr und jetzt auch offiziell dabei. Mich würde mal dein Blick aufs Format interessieren.
Ja, also am Anfang war das ja eher so ich war im Praktikum und es wurde mir mehr oder weniger so übergeben, weil ich schon in der Redaktion eher so die, ja, ein bisschen hängengebliebenere war von den von uns beiden und mich halt mehr für so Oldschool-Geschichten interessiert haben. Deswegen war meine Kollegin so, ey, ich glaube in dem Podcast, wenn du den betreust, bist du besser aufgehoben als ich. Und ich war so, ja, auf jeden, ich übernehme das sehr, sehr gerne. Und ja, dann habe ich das ja 6 Monate lang begleitet und dann ging es so aufs Ende zu und ich war wirklich so, boah, ey, ich glaube, ich werde das richtig vermissen, auch wenn's immer mal wieder manchmal auch anstrengend war. Aber ich werde es richtig vermissen, den drei alten Herren hier beim Quatschen zuzuhören. Und habe gesagt, hey, ich würde einfach gerne das beibehalten, würde euch gerne weiterhin begleiten, bevor das irgendjemand anderes übernimmt, der da vielleicht nicht so einen Zugang zu hat. Und ja, umso mehr freue ich mich halt jetzt auch wirklich so Teil davon zu sein, weil es mir wirklich... Ja, es ist mir einfach mega ans Herz gewachsen, dieses Format, weil ich halt, ja, irgendwie, ich habe so mit 15, 16 dann irgendwann diese ganze Hip-Hop, vor allem Deutschrap-History aufgearbeitet und mich da immer mehr für interessiert und deswegen finde ich es mega cool, dass es da auch noch so ein Format tatsächlich gibt, was eben solche Themen bedient und solche Bereiche.
Das heißt, wir kommen da mit der Botschaft schon so an, wie wir uns das quasi über die Zeit auch, oder sagen wir, ich formuliere es mal so, wie ich es mir gewünscht habe immer, und das ist der Moment, den Dan eben so beschrieben hat. Wir haben ja so darüber gesprochen, wie diese Entwicklung war, Base, dass du mit auf dem Sofa sitzt und dann irgendwann die ersten paar Male reinquatscht und wir heiße Diskussionen auf dem Sofa und manchmal auch mit Mikrofon in der Hand hatten. Und am Ende wird daraus dann doch das Format, wo wir jetzt über 80 Folgen drin sind. Was ist dir persönlich, denn man muss ja mal ehrlich sagen, und das ist ja auch heute wieder der Moment, also du bist nicht hauptberuflich bei Backspin, hauptberuflich schubst du Container im Hamburger Hafen, deswegen kann es auch sein, dass du zwischendurch gleich mal wieder weg bist. Aber das heißt, da ist ja noch mehr Passion und Liebe in dem ganzen Format drin. Was ist für dich so wichtig am Format Backspin Love and Hate?
Für mich ist es ja eigentlich eine Art von Therapie und beziehungsweise dass ich für mich das Gefühl habe, es ist nichts... Es geht nichts verloren. So, aber da mal kurz reingegrätscht. Also, ja, kann jeder sehen, wie er will. Mich begleitet Hip-Hop schon Ewigkeiten. Ich habe die Lust nicht verloren, ich habe die Liebe nicht verloren. Und natürlich, ich bin jetzt nicht irgendwie so ein studierter Doktor, der seinen Job und nebenbei irgendwie sich mit Hip-Hop beschäftigt. Ich habe tatsächlich für mich das Gefühl, so, das ist immer dieses, ja, Hip-Hop ist mein Leben. Nee, aber für mich so hauptberuflich ist es schon vom Mindset her ist Hip-Hop ganz vorne. Und ich habe halt einen Job nebenbei im Hafen, der mir irgendwie den Regen fernhält. So, also das ist jetzt nicht so, dass ich könnte dann, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich den Job aufgeben und mich nur um meine Hip-Hop-Blase kümmern. Aber das ist mein persönliches Commitment. Und Love and Hate führt eben auch oder hilft eben auch dazu, sich da auch immer weiter auszutauschen. Im Nachhinein reflektiert, wenn du auf kleinen Veranstaltungen bist, wie zuletzt auf kleinen Konzerten oder so, dann sprichst du mit Leuten und weil dich aber auch Leute eben erkennen oder wissen, dass du nicht nur irgendwie ein Graffiti-Sprüher bist oder ein Beatmaker, sondern eben auch so ein Hip-Hop-Podcast machst, wo man sich eben um den Untergrund kümmert. Und das ist eben noch ein kleiner Punkt mehr, wo man in den Austausch kommt. Und das mag ich dann. Das war jetzt nicht gezielt so, oh, das mache ich mal, dann passiert das irgendwann. So, aber wie gesagt, im Nachhinein reflektiert fühle ich mich denn da umso wohler und bestätigter, dass es da eben auch die Community durch diese Sache eben, weil ja auch so ein bisschen, komm, wir müssen, wie du schon sagst, wir müssen mit der Community interagieren. Dafür brauchen wir einen Podcast, ohne sich auszukotzen. Dan weiß, dass wenn ich mit Dan zu zweit bei ihm sitze, ihr möchtet gar nicht wissen, was wir so manchmal, oder wenn wir mit dem Auto irgendwo auf irgendeine Veranstaltung fahren, da hätten wir auch schon 10 Podcasts manchmal drin, was wir da so manchmal vom...
Mir schon klar, wie er hinter meinem Rücken herzieht über das, was ich da im Backspin-Stammtisch immer an Gästen habe, so ein Skandal. So verstehe ich schon. Emma ist ja so ein herrliches Bindeglied in dieser Runde und ich glaube, sie wird auch dafür sorgen, dass wir dann hier auch nochmal wieder mehr Kontraparts haben, denn man kann auch schon sagen, dass wir in dieser Runde, und da ist auch echt immer eine Empfehlung, gerade ja auch die ersten Folgen durchzuhören, denn wir haben uns schon wirklich ganz schön die Köpfe heiß geredet wegen ganz viel Kram, obwohl ich das kann ich jetzt mal nach 85 Folgen sagen, Base. Ich hoffe, du bist stark genug dafür. Aber manchmal habe ich das auch einfach nur, aus der Freude darüber gemacht, dass ich wusste, das triggert dich und deswegen legen wir jetzt mal los und dann lassen wir das mal knallen, weil, und das ist nämlich das andere, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was mir total wichtig ist, uns den Leuten mal hier zu erzählen und zu erklären, du eine Legacy hast, alle hier haben eine, aber die halt auch sehr, sehr alt ist, weil du halt auch schon sehr, sehr alt bist, aber vielleicht den Leuten einfach mal mitgeben kannst, wo du auf dieser Hip-Hop-Autobahn auch schon mit dabei gewesen bist. Und das wäre der Moment, wenn wir einen Videopodcast hätten, wo dann Dan jetzt eine Platte rausholen kann, um sie ins Bild zu halten. Aber gib mal einen Schnellabriss von dem, weil du hast gesagt, Hip-Hop begleite ich schon immer. Aber was hast du eigentlich gemacht so in deiner bisherigen Hip-Hop-Laufbahn, so nennen wir es mal?
Um es vielleicht ganz zurückzugehen, würde ich mal sagen, ohne dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie klingt. Aber ich würde mal behaupten, ich habe die Hip-Hop-Autobahn in Deutschland mitgebaut. Ja. So, oder ich war in Zeiten, Mic Drop habe ich ein gutes Meme gesehen im Internet bei
Instagram. Hört ihr dann mal Love and Hate nach der Sommerpause?
Nee, da stand das, wer Mic Drop sagt oder ein Mikrofon fallen lässt, hat selbst noch nie ein Mikrofon gekauft.
ja, schön. Ja, sehr gut. Aber zurück zur Hip-Hop-Autobahn, die du gebaut hast.
Ich bin über die Soul-Funk, über die Soul- und Funk-Musik in den frühen 80ern bin ich eigentlich zum Hip-Hop gekommen, sag ich mal so. Heute ist das eher so bei Beatmakern oder Producern oder wie auch immer, B-Boys, also die finden über die Rap-Musik, über die Hip-Hop-Musik, finden sie vielleicht zu anderen musikalischen Genres. Bei mir war es dann eben über die Breakdance oder die B-Boy-Welle Anfang der 80er in Deutschland. So bin ich halt zum Hip-Hop gekommen, ohne, das würde funktioniert vielleicht, da muss man schon ganz komisch umnachtet sein. Wir haben Hip-Hop betrieben, wenn man das so nennen mag, ohne zu wissen, dass es Hip-Hop war. Oder Hip-Hop ist in der Dekade. Das ist dann, das bringt es für mich immer auf den Punkt. Da ich sage so, ich wusste gar nicht, dass es Hip-Hop war, das, was ich da tue. Hat sich erst im Nachhinein rauskristallisiert.
Und da sind wir in den frühen 90ern, ne?
Also, wir reden eher so von 83 bis 86.
Ja. Dann muss ich deinen Lebenslauf jetzt auf jeden Fall beschleunigen. Wenn wir da erst sind.
Ja, ging denn los natürlich mit Graffiti. Das hat mich immer extremst beschäftigt. Jahrelang sehr viel gemalt und irgendwann mit Beatbauen und DJing. Ja. Alles bis das Anfang der 90er, wo sich so die ersten Bands auf Jams oder wo man Bands gegründet hat und auf Jams performt hat. Das war ja auch eine große Zeit, 89 bis 93, wo wir dann auch viel Austausch hatten, viel connected haben, in Deutschland rumgereist ist, Europa rumgereist ist. Das war ja eine wichtige Sache für die deutsche Hip-Hop-Szene, wie wahrscheinlich in jedem Land auf der Welt, wo es Hip-Hop-Jams gab, dass man sich connecten wollte, austauschen wollte, gucken wollte. Es gab kein Internet. Und Hip-Hop-Jams war im Prinzip die sozialen Medien, wo man hingefahren ist, um sich kennenzulernen, auszutauschen.
Rhein-Banditen, ich muss beschleunigen. Rhein-Banditen ist die Crew, worüber wir auch im Backsman Love and Hate oft reden. Ich weiß nicht immer, ob dir das bewusst war, aber er gehörte quasi zu den Leuten, die quasi an der gleichen Startaufstellung neben den Fantastischen Vier standen und dann aber aus bestimmt wahrscheinlich inhaltlichen wie auch persönlichen Gründen dann halt nicht auf der Autobahn weitergefahren sind. Und dann über die Jahre immer als Hip-Hop-Aktivist im Hintergrund überall immer gemacht, Soul Brother irgendwann gegründet und so dieser ganzen Kultur in seiner tiefen Wurzel immer verbunden geblieben, ohne dem, das Wort Mainstream wird oft benutzt, wenn wir über Love and Hate sprechen, aber auch ohne dem vielleicht den Zwängen und dem Druck, der da drin steckt, irgendwie nachzugeben, seine Sachen weiter verfolgt. Ich hoffe, das fasst das ganz gut kurz zusammen. Und ehrlicherweise, Dan, ist das auch die gleiche Klammer, die dich und deine ganze Karriere, die ja hauptsächlich vom DJing geprägt ist, auch wahrscheinlich zusammenfasst, ne?
Ja, also mein Werdegang ist jetzt natürlich nicht der gleiche wie Bass, weil Bass ja, glaube ich, 7, 8 Jahre älter als ich. Aha. Und aber klar, ich habe auch diese Sozialisierung auch so ähnlich wie Bass durchlebt, halt auch durch das aktive, ne, durch das aktive Geschehen. Also ich war jetzt nicht nur stiller Beobachter und Konsument, sondern halt bin ich am Anfang der 90er habe ich dann irgendwann angefangen, sogar auf Englisch zu rappen. Da bin ich nicht stolz drauf, aber es gehört halt zu meiner Vita. Und ja, ich habe Ende der 80er angefangen, mich für Hip-Hop oder erstmal muss ich sagen, für Rap-Musik zu interessieren. Ich bin erst später darauf gekommen, dass das alles irgendwie durch Soul und Funk beeinflusst ist und dass da sehr viel gesampelt wurde, dass eigentlich in jedem zweiten Song irgendwie Funky Drummer von James Brown drin ist, weil ich auch sehr viel Public Enemy gehört habe, die ganzen Sachen, die Bomb Squad produziert hat für die beiden Jungs oder für die drei, muss man sagen. Und dann später ging es dann halt für mich dann weiter. Dann bin ich dann vom Rappen zum Auflegen gekommen und zum Produzieren. Das war dann so Mitte der 90er. Da habe ich dann auch Bass kennengelernt in einem Haus der Jugend. Und da haben wir uns, auch immer sehr oft und sehr regelmäßig auch immer ausgetauscht. Und Soul Brother haben wir, glaube ich, 2004 gegründet oder 2005 ungefähr. Und seitdem sind wir quasi auch als Soul Brother nebenbei unterwegs. Aber eigentlich kennen wir uns jetzt die meisten eher von Backspin Love and Hate, was aber auch vollkommen in Ordnung ist.
Da freue ich mich drüber. Emma, wusstest du, was deine Kollegen im Format vorher gemacht haben? Hast du Hausaufgaben gemacht?
Ja, schon so ein bisschen. Aber ich bin ja auch schon ein halbes Jahr. Also ich glaube, es war eine meiner ersten Folgen, wo ich mit daneben saß, wo dann auch diese Reimbanditen-Platte in die Kamera so, wer, erkennst du den? Ich war so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Na, dann warst du auch mit dabei, als ich dann quasi währenddessen auf Discogs versucht habe, sie zu erwerben. Übrigens,
genau.
Fun Fact, Leute, ich habe mal irgendwo bei Discogs irgendeinen Einkauf gemacht, den ich nicht bewertet habe. Daraufhin hat die Person, der ich das abgekauft habe, mich negativ bewertet. Das bedeutet, dass ich im Moment keine 80%ige oder 81%ige positive Bewertung bei Discogs habe, weil ich da erst 3-4 Mal was gekauft habe. Das wiederum bedeutet, ich kann immer noch nicht die Reimbanditen-LP kaufen, weil der Typ, von dem ich die kaufen kann, der Einzige, der sie anbietet, will mindestens 80% positive Bewertungen haben. Und das ist im Moment mein Haken. Aber Leute, wenn
kannst
ihr da draußen
du dem nicht sagen, hallo, ich bin Nico Backspin, der soll sich
naja,
mal
der Folge jetzt, kriegst du die Bewertungen bestimmt schneller.
Ja, sonst hätte ich auch gesagt, wenn ihr da draußen noch eine habt und sie nicht mehr haben wollt, sagt Bescheid. Falls ihr jetzt mitgekriegt habt, von wem ihr ein Autogramm braucht, schickt sie Base. Ich bin mir ziemlich sicher, er haut ein Autogramm rauf. Aber Emma, das ist natürlich auch gemein, wenn wir hier von 1983 angefangen haben, aber dein Hip-Hop-Bild, dein Hip-Hop-Weg, um vielleicht damit auch mal zu deine DNA zu erklären, warum Love and Hate und was führt dich dahin und dann mit deinem Blick auf diese Hip-Hop-Welt? Weil ich meine, wir waren jetzt auch auf so einem Splash und du hast auch genauso auf 2022er vielleicht nicht unbedingt New Kids, aber schon so sehr nah dran, auch genauso feiern können, wie du aber auch hier sehr viel Freude daran hast, bei Love and Hate über genau die Dinge zu sprechen, die wir hier immer in der Runde ausdiskutieren.
Ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein bisschen ein Auslöser war, aber ich habe mit meinem Vater sehr viel Fanta 4 gehört. Als ich noch wirklich sehr, sehr klein war, so 3-4 Jahre alt, war auch mein allererstes Konzert damals, dann war ich sehr weit weg irgendwann von Rap und Hip-Hop und habe das dann erst irgendwann so mit 15, 16 alles nachgeholt. Ich weiß gar nicht, was der Impuls dafür war. Ich glaube auch durch so immer mehr Diggen. So, ich habe viel Casper gehört davor und irgendwann kommt man dann, tatsächlich kann man auch von Casper irgendwann zu so Oldschool-Geschichten kommen. Gerade durch Features, Producers bin ich dann irgendwann am Anfang gelandet und habe das alles so in mich aufgesogen. Und ich glaube, was mich dann auch am meisten tatsächlich so beeindruckt hat, war halt so dieses ganze Jam-Ding, was ja Bass vorhin auch schon gesagt hat, wo ich ganz oft so war und so Dokus geschaut habe und mir so Videos angeschaut habe, Leute drüber reden hören. Und ich richtig gemerkt habe, so, oh Mann, ich wäre so gerne in so einer Zeit geboren, wo das noch da gewesen ist, wirklich dieser gemeinschaftliche Hip-Hop-Charakter, den es halt jetzt, oder den ich lange Zeit so gar nicht gesehen habe, gerade bei uns in der schwäbischen Provinz, wo ich lange gewohnt habe, gab es sowas fast gar nicht. Und seitdem habe ich dann immer wieder versucht, sowas zu finden. Da war ein gutes Beispiel jetzt hier auch in Leipzig, gibt es das Open Mic am Dienstag, so ein Rap-Cypher. Da hatte ich das erste Mal so richtig so diesen Vibe oder auch das Tape-Fabrik-Festival, was ja dann jetzt auch vor kurzem war. Also es war irgendwann, hatte ich einfach so die Faszination für diesen gemeinschaftlichen Hip-Hop-Vibe so da. Aber natürlich höre ich auch, wie du schon gesagt hast, so, ich kann mich auch mega für neue Musik und neuen Rap interessieren und faszinieren auch. Also es ist tatsächlich so, dass ich so beides drin habe, sehr.
Ich glaube, das ist auch die Klammer, die ich ganz gerne haben möchte hier in diesem Format, weil dadurch auch ein bisschen so, es nicht zu dem ewig Köpfe einschlagen zwischen uns wird, sondern wir ein größeres Ausgleichgewicht in der Betrachtung dessen haben, was da passiert. Wir haben natürlich aber klassisch Themen, die da drin stattfinden, die vor allen Dingen auch immer so den anderen Blickwinkel auf das geben, was so vielleicht im Alltag und im Zweifel dann vielleicht auch im Stammtisch ausdiskutiert wird. Und da gibt es, was Performance auf Bühnen angeht, eine sehr große Diskrepanz in der Akzeptanz von genau diesen Performances. Und Base, dein erstes Thema, das du diese Woche mitgebracht hast, oder das Thema, das du mitgebracht hast, geht genau über das, was wir hier alle, vor allen Dingen auch Jara, wo ich wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie ihre Stimme verloren hat, weil sie für Full-Playback-Künstler auf dem Slash deren Texte voll mitgerappt hat.
Ich mach das Playback.
Ja, genau. Ihre Stimme verloren hat. Und genau das nervt dich, ne?
Full-Playback an sich kommt auf die Situation an, aber Full-Playback bei entsprechenden Veranstaltungen, Events, selbst so eine Großveranstaltung wie das Splash, wo man sagte, hier, das ist ein Live-Musikfestival. Wir sind hier nicht irgendwie Marionetten-Musikfestival, sondern hier ist ein Live-Musikfestival und da sind Leute live auf der Bühne und da möchte ich live ihre Performance hören und nicht wie sie rumhampeln zu ihrem Playback. Mich stört das schon. Wir hatten auch in der letzten Love and Hate Folge vor der Sommerpause hatten wir das Thema auch angerissen, ein bisschen darüber gesprochen. Es zieht sich ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zur Mode wird oder ob das jetzt einen technischen Hintergrund hat, weil ja natürlich sehr viele Newcomer auf dem Splash, Emma war da, Jara war ja auch da, ich weiß nicht, wie viele Bands ihr so wahrgenommen hat, vom kleinen, von einer kleinen Bühne bis zur großen Bühne, die jetzt zum Beispiel mit Autotune, da ist Dan das Phrasenschwein wieder auch hier beim Stammtisch, mit Autotune gearbeitet hat, wo wir auch bei Love and Hate das angerissen haben. Es könnte natürlich auch ein technischer Aspekt sein, zu sagen, wir können das Technische mit Live-MC nicht umsetzen mit Autotune, also haben wir uns überlegt, Vollplayback zu spielen, damit eben dieser Vibe, Autotune hat natürlich auch bringt eine bestimmte Stimmung, damit diese Stimmung eben auch an die Zuhörer vor der Bühne gelangt. Keine Ahnung, ich kenne die Hintergründe nicht, aber mich persönlich triggert das sofort, wenn da irgendwie, es muss ja nicht mal irgendwie ein Autotune-Rapper sein. Ich und Dan, wir waren noch im Hip-Hop-Camp, Nico, da waren wir gemeinsam, da war CL Smooth, Pete Rock, haben eine Show gerissen und CL Smooth auch dann mit auf Vollplayback abgegangen. Da hätte ich am liebsten auch irgendwie ein paar Bierflaschen geworfen. aber es gab nur Plastikbecher.
Ja. Also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so extrem wahrgenommen, sondern auch erst irgendwie im Nachhinein, als viele Leute da darüber gesprochen haben. Aber ich fand jetzt selbst auf dem Splash, klar, auf großen Bühnen und viele Newcomer oder junge KünstlerInnen haben sich schon stark unterstützen lassen von dem Playback. Aber man kriegt ja trotzdem überall da, wo man sucht, auch genau das andere. Also wenn ich zum Beispiel dann, wo war er, auf dem Backyard, einen Upsilon sehe, der einfach live wirklich richtig gut und von Auftritt zu Auftritt immer besser wird. Oder ein Lugardi und Nein, die sich auch, klar haben die ihr Playback irgendwie laufen, aber das erstens war es bei denen, glaube ich, auch kein Vollplayback. Und trotzdem reißen die live ab und übernehmen die komplette Bühne und die komplette Stimmung, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mich nicht so stört. Das hat mich viel eher gestört. Emma, wie hieß der nochmal, der Typ, der abends dann, wo der falsch gebucht war quasi, wie wir gesagt haben, Splash Mainstage um die Uhrzeit, passt nicht so ganz.
Ach ja. Ihr meint die Kunstinstallation.
Kid Leroy oder was?
Ja, meinst du Kid? Ich dachte, ihr Kid meint Leroy, die Kunstinstallation Playboy Cardi.
Nee, das habe ich nicht gesehen. Nee, ich glaube, wir meinten Kid Leroy, weil das halt einfach kein, es war halt nicht Rap. Wirklich Rap.
So. Ja, also, genau. Ja. Das stört mich dann viel eher, ja. Um die Uhrzeit auf einer Mainstage, auf einem Festival, zu dem ich gehe, um Rap zu hören. Wenn sich viele Newcomer vielleicht noch nicht sicher genug fühlen, ohne Vollplayback zu performen und dann aber ihren Anspruch haben, wie zum Beispiel ein Tilo, der am ersten Wochenende anscheinend richtig reingeschissen hat mit seinem Auftritt und das dann aber als Ansporn für sein zweites Wochenende und den zweiten Auftritt gesehen hat, dann kann ich da ein Auge zudrücken und trotzdem mitfeiern und meine Stimme.
Aber wenn ich das Gefühl habe, dass, also ich persönlich, wenn ich das Gefühl habe, als Künstler, ich habe meinen Text nicht auf der Kette oder ich kriege da irgendwie nicht die ganze Show performt, dann lasse ich es sein und dann spiele ich ein Showcase und so. Also das wäre mein Ding. Also wie gesagt, so Vollplayback, das erinnert mich halt immer so an Musikantenstadel. aber ja, Fürth hält das ja auch ein.
Man muss ja auch sagen, es war jetzt auch ganz, ganz lange Corona und viele, gerade von den jungen KünstlerInnen, hatten vielleicht gar nicht die Chance, sich auszuprobieren oder das Ganze live mal so zu proben und haben dann halt einfach gemerkt, so, okay, ich gehe lieber auf Nummer sicher, mach Playback und wenn es dann halt trotzdem scheiße ist und nicht mit rappen kannst, so, ja, also ich finde halt, es gibt einen Unterschied, wenn du wirklich einfach noch unsicher bist, noch nicht viele Live-Shows hattest und dann einfach so sagst du, yo, es ist ein Splash, ich will hier zumindest so ein bisschen eine Sicherheit haben und rap aber trotzdem die ganze Zeit mit. Also das war ja zum Beispiel bei, ich glaube, Absilon hatte, wenn ich mich recht erinnere, auch die ganze Zeit Playback laufen, aber er hat halt auch alles die ganze Zeit mitgerappt. Und dann stört's mich nicht, weil ich sag so, okay, wenn es ihm Sicherheit gibt und ein Safe Space gibt und er trotzdem komplett die ganze Zeit mitrappen kann und nicht nur gut Stimmung macht, weil das machen andere auch, indem sie dreimal A ins Mikrofon schreien, so. Aber der hat wirklich die ganze Zeit mitgerappt und dann ist für mich auch voll fein und der hat das richtig, richtig gut gemacht, so.
Aber ich finde, wenn du auf dem Splash auftrittst, dann solltest du, glaube ich, nicht mehr in so einer Übungsphase sein. Da solltest du schon wirklich so weit sein, dass du auch live performen kannst. Also auf dem Splash zu sagen, das ist so
ein, gar nicht üben.
Ja, aber man kann ja trotzdem in irgendeinem Keller üben oder zu Hause oder mit seinen Homies irgendwo sich treffen.
Aber das ist, glaube ich, nicht das Gleiche, wie auf einer Bühne stehen. Also ich glaube, du kannst gut im Keller performen vor deinen Homies, aber wenn du halt auf dem Splash stehst, ist nochmal...
Ja, aber du brauchst trotzdem Live-Qualitäten. Also wenn ich jetzt ein größerer Künstler wäre oder meinetwegen auch ein durchschnittlicher mittlerer Künstler, der auf einer kleineren Stage auf dem Splash rockt und dann Playback performe, dann würde ich aus meiner Sicht sagen, ey, sorry Junge, aber geh nochmal nach Hause und komm vielleicht nochmal in ein, zwei Jahren wieder und dann perform deine Songs live, weil es geht ja auch darum, dass du live ja auch zeigen kannst, dass du auch rappen kannst wie auf deinen Songs oder wie in deinen Videos, dass das nicht alles, klar, dass natürlich viel im Studio getrickst wird und aufpoliert wird, das wissen wir natürlich alle, dass das nicht 1:1 so klingt, wie es dann aufgenommen wird, aber wenn man dann überhaupt nicht abliefern kann, live wie auf seinen Songs, dann sollte man sich schon mal überlegen, ob man nicht vielleicht dann doch noch mal üben sollte. Weil zum Beispiel, stell dir vor, ich bin ein krasser Bassspieler oder ein krasser Drummer. Aber live kann ich das nicht so reproduzieren wie auf der Platte. Dann würde ich aus meinem eigenen Anspruch als Musiker würde ich sagen, ey, sorry, ich bin noch nicht so weit für die Live-Bühne. Dann gehe ich nochmal in den Keller und übe.
Aber dann wäre die Konsequenz eventuell, dass du dieses Jahr beim Bob King niemanden von den aus den letzten 3 Jahren hättest booken können, weil die alle noch null Live-Performance haben und dadurch würdest du nicht, und Splash soll ja schon so ein bisschen die aktuelle Deutschrap-Szene und das präsentiert die ja schon auch, dieses Festival, und ich finde, dann würde dann hätte das halt das jetzt gar nicht repräsentiert, wenn du jetzt sagst, so, dann wären ultra viele Leute nicht da gewesen, so, da wäre so Hubani nicht, also da wäre, glaube ich, das ein Drittel vom Line-Up gestrichen worden, was finde ich dann auch nicht gut ist. Also ich finde es, wie gesagt, ich verstehe voll.
Im Zweifel für da nicht schlecht gewesen wahrscheinlich. Ist
also spätestens in 3 Jahren heißt das absolutes Playback-Verbot für alle Künstler auf allen Festivals in Deutschland. Könnte man das so sagen?
Ich benutze ja gerne so eine Schablone. Also ich mache da so einen Druck von diesem Vollplayback-Ding vom Rap und gehe dann gerne mal in eine andere Sparte. Und jetzt überlegen, also ne, wenn wir beim Hip-Hop bleiben, und da sind wir halt, das ist eine Kultur, da weiß ich nicht, da hat Playback nichts zu suchen. Aber wenn wir zum Beispiel das Vollplayback-Szenario mal auf eine Graffiti-Jam oder du hast so eine Jam und da werden namhafte oder Newcomer Graffiti-Maler eingeladen und dann sagt sich der Graffiti-Maler, ich traue mich, ich habe heute so einen neuen Style ausprobiert, ich traue mich aber nicht, die Outlines zu ziehen, weil das ist das Schwierigste am Bild, was ich sprühe. Ich habe aber eine Schablone vorbereitet. Ich klebe die Schablone über das Bild und sprühe dann die Outlines, wo man erkennt, ob es ein wirklich guter Styler ist, ein guter Maler ist. Ich mach die Outlines per Schablone. Oder ich bin auf einem DMC, ich bin auf einem namhaften DJ-Battle, fühle mich aber mit meiner DJ-Routine nicht so wohl, die ich geübt habe. Und die kommt dann per Knopfdruck auf von Band und ich tue nur so, als würde ich scratchen.
So. Aber das machen doch zum Beispiel auch voll viele.
Ich glaube, bei einer DMC-Meisterschaft wirst du kein volles Playback scratchen hören oder
doch, das gab's schon mal. Da hat irgendein Typ seine ganze Routine aufgenommen und hat dann die ganzen Bewegungen und Moves dazu gefaked. Ich glaube, immer in Australien war das vor 5, 6 Jahren oder so. Und dann hat er irgendwie gewonnen. Und dann kam das aber raus. Und man sieht dann auch, wenn man die Performance sich ansieht, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, das siehst du dann auch wirklich, dass das nicht ganz so immer 100% synchron ist. Und dann fragt man sich, hey, macht der Typ gerade nur so irgendwelche komischen Bewegungen dazu oder ist das jetzt wirklich live? Ja, so kann es natürlich auch gehen.
Ja, im Zweifel, ich breche das an dieser Stelle mal ganz kurz ab, weil das Schöne daran ist, liebe Leute, ihr seid mitten in einer Backspin Love and Hate Folge.
Ja, genau.
Was wir gerade machen. Diese Diskussion wird an anderer Stelle weitergeführt. Fakt ist, dass die letzten 3 Cent von mir, die ich nochmal dazu zurückgeben würde, ist, dass ich glaube, im Rahmen der Rap-Welt sich da eine Performance-Art einfach entwickelt hat, die halt mehr auf Turn-Up und im Zweifel auch mit Full-Playback auf das Interagieren mit dem Publikum spezialisiert hat und weniger auf die tatsächlichen Rap-Skills der Künstler an sich, die dann vielleicht nicht bei Love and Hate gefeatured werden, dafür aber dann Leute, die ihre Dues gepaid haben und da wir ja alle einen Tick älter sind hier schon noch in diesem Format, Entschuldigung, Emma, feiern wir häufiger Todestage. Das ist so ein Spleen, den hat Dan. Den macht aber Love and Hate seit 85 Folgen. Er sucht sich immer raus, wenn Leute von uns gegangen sind. Und dann ist er einmal beim Backspin Stammtisch und es ist die Aufgabe, bring mal ein Thema mit. Und dann oh Wunder, was er mitbringt.
Ja, das ist eigentlich wie so ein Dauerbrenner gewesen in den ersten Folgen von Love and Hate. Ja, ich finde, es ist immer auf jeden Fall wichtig, wenn irgendwelche Leute, sag ich mal, die ja jetzt nicht mehr so wirklich überall präsent sind, ob es jetzt im Hip-Hop ist oder auch im Soul- und Funk-Bereich, wo ich auch schon den einen oder anderen leider verstorbenen Künstler auch gedenken wollte, finde ich das auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen habe ich jetzt einen Todesfall zum ersten Jahrestag sozusagen mitgebracht, nämlich einer meiner größten Heroes, der mich Ende der 80er und seitdem auch immer wieder begleitet hat, ist Bismarcky, rest in peace Bismarcky, der ja für meine Hip-Hop-Sozialisierung sehr, sehr krasse Spuren hinterlassen hat. Also ich erinnere mich noch, als Just a Friend rauskam, das ist so einer meiner persönlichen Hymnen gewesen. Ist immer unter meinen persönlichen Top 3. Ich weiß, jeder hat ja so seine Lieblingssongs, die er immer wieder mal rauskramen kann. Und das ist so ein zeitloser Classic, weil es zu der Zeit auch so ein bisschen, das war halt ein etwas langsamerer Song. Das war so eine Zeit, wo halt so sehr, sehr viele Abtempo-Sachen rauskamen. Und das war vollkommen laid back, das hatte so viel Soul, weil es halt auch von einem Soul-Song gesampelt ist oder nachgespielt wurde. Und das hatte so einen krassen Impact auf mich, dass ich seitdem ja krasser Bismarcky-Fan war. Und Bismarcky, der war ja nicht nur Rapper, der war ja auch DJ und Produzent und legendärer Beatboxer und war sozusagen so für mich persönlich die Blaupause von Hip-Hop überhaupt. Ich weiß nicht, wie ihr oder was für einen Bezug ihr noch zu Bismarcky habt. Ich weiß ja, wenn man so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet, dann ist das ja auch immer sehr, sehr schwer für die Leute einzuerinnern und dann kommt leider sowas wie ein Tod und dann ja, springen alle wieder auf und sagen Rest in Peace Bismarcky, einer der Größten und dann, naja, 2 Wochen später ist dieser besagte Herr dann auch schon wieder so ein bisschen wieder in der Versenkung verschwunden. Das finde ich immer ziemlich schade. Deswegen, ja, meine Frage an euch so in die Runde. Bismarcky, habt ihr noch irgendwelche Erinnerungen oder persönliche Geschichten? Vielleicht habt ihr ihn auch immer mal live gesehen oder habt ihm die Hand gedrückt, was auch immer.
Na, Jara, jetzt bin ich gespannt. Du und Bismarcky. Kennst du den Song?
Ich sag Just doch, ich bin zu. Nee, ich glaube nicht.
Dann tu mir einen Gefallen, nimm du dir mal vor, dass ich. Guck mal, ich möchte an dieser Stelle klar betonen, das ist kein Vergehen, weil das ist alles sehr, sehr lange her. Aber ich glaube, ich finde es total spannend, wenn du mit diesem Song in Verbindung kommst, weil, und das ist mein Trigger-Moment, das war der erste von diesen vielen Rap-Songs. Ich habe das häufiger, auch wenn man mit mir zusammen unterwegs ist, ich habe das auch schon im Backspin Stammtisch-Folgen oft erzählt, wo ich dann der Meinung bin, ich kann auch singen und singe dann mit. Und das mache ich bei Just a Friend mit aus vollem Herzen.
Bis Marky war auch jemand, der hätte, es gibt ja so eine Anekdote zu dem Song, irgendwie mit dem Sänger, der nicht wollte oder nicht konnte, und dann sagt Bis Marky, kann ich selber, dann singe ich das eben selber, ob ich es kann oder nicht. Er hat ja auch auf anderen Songs immer so ein bisschen Gesangsperformance betrieben, wo man sagt so, okay, aber er hatte seine eigene Art. Ich habe Bis Marky ja noch viel früher in den 80ern wahrgenommen, wo als Beatboxer make the music with your mouth, das ist ein ganz Hardcore-Klassiker, Beatbox-Klassiker, wo er abgeht, wo wir früher, wenn wir uns am Corner getroffen haben, wenn wir uns auf unseren Hip-Hop-Ecken irgendwie connected haben, dass irgendwie gerade das Beatboxing war ja auch in der frühen Phase der deutschen Hip-Hop-Szene, Rap-Szene ein ganz großes Ding. Tila Rock, Dougie Fresh, Bis Marky, das waren ja so Sachen, so drei Dudes, wo man sich das Beatboxing abgeguckt hat und wo man da wirklich, das geht ja auch, also es, die Beatbox-Szene in Hamburg, in Deutschland und auf der Welt allgemein, ist eine riesengroße Szene, wo richtig viel Talent drin steckt. Da werden wir auch kein Vollplayback sehen. Da werden wir vielleicht Beatboxing mit Autotune sehen, habe ich auch schon, weil das ein cooles Effekt-Ding ist.
Ah, da dann auf einmal, ne? Ja, ja, ja. Vielen Dank auch. Aber Emma, jetzt musst du versuchen dagegen an, aber singst du es genauso wie ich immer? Kennst du es überhaupt? Musst du es nachholen?
Ich weiß es nicht. Ich muss es, glaube ich, nachholen. Ich bin ganz schlecht teilweise mit Namen merken. Mir sagt der Track was tatsächlich.
Das ist ja dieser schöne Effekt, den man dann hat, dass so tragisch es auch ist, das wieder dazu führen kann, dass man Legacy nacharbeiten kann.
Vor allem.
Und im Zweifel ist Bis Marky dann vielleicht eine der nächsten Hausaufgaben für dich. Man kann überlegen, ob man Love and Hate Hausaufgaben für Emma gibt. Das wäre eine lustige Sache.
Gibt noch, wir gehen vielleicht aus traurigen Gründen ein bisschen näher ran an das ganze Geschehen. Anfang Juli ist leider Ari Chicago von uns gegangen, ein Underground-Rapper, der auch schon mit vielen Leuten gearbeitet hat, der unverhofft, ich kenne die Hintergründe gar nicht, aber ja, die Trauer ist mit uns. Und das war ein guter Lyricist, ein guter Rapper, ein guter Dude. Und ich kannte ihn persönlich nicht, aber ich kenne viele Leute, die mit ihm gearbeitet haben und ihn persönlich kannten. Und wenn man da sozusagen die Nachrufe in den sozialen Medien verfolgt, dann war das ein ganz feiner Kerl und ist einfach mit, glaube ich, 39 oder 40 gestorben. Und das ist auch dann noch umso trauriger, dass jemand, der mitten im Leben steht, auch von uns geht. Gerade wenn man mit ihn so als Musiker, er hat auch schon öfters stattgefunden in meinem bei Rockin' with the B-Bass im Mix stattgefunden, weil er einfach auch genau in die Kerbe schlägt mit seiner Musik, die ich feiere. Umso trauriger, wie schon gesagt, dass denn da sowas passiert.
Ist eine Steilvorlage, die ich eigentlich nur rüberpasse. Ich nehme ihn kurz mit der Brust an und spiele ihn dann mit der Endseite weiter. Wäre schön, wenn darüber Songs entstehen, dann würde das Thema von Emma quasi noch mehr unterfüttert.
Ja, wird eine traurige Folge heute.
Ja, richtiger Downer jetzt gerade. Ja.
Richtiger Downer. Obwohl, nee, eigentlich gar nicht. Weil eigentlich ist es für mich ein recht schönes Thema, was ich mitgebracht habe. Weil ich habe ein großes, großes Herz für traurige Songs, für melancholische Songs. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe früher und höre immer noch super viel Casper. Es ist, da bin ich irgendwie früher mit eingestiegen in das ganze Ding. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass gerade auch die New Wave-Leute sehr viel Herzschmerz und Traurigkeit, Melancholie, Depressionen in ihren Songs verarbeiten. Also ich weiß nicht, ob das mir jetzt nur aktuell so auffällt, aber ich habe so das Gefühl, gerade vor so 5, 6 Jahren war das noch nicht so krass, wie das jetzt eben ist. Also da kann man sich, weiß nicht, Edo Saya oder Sierra Kid oder so, das sind ja alles Menschen, die ja super traurige Texte haben. Und deswegen habe ich so mich gefragt, ob gerade so ein bisschen so das Comeback für so traurige oder gerade so eine Hochphase für traurige Rap-Songs ist.
Um da direkt mit reinzugehen, ich glaube, das hängt natürlich auch mit Beströmungen ab innerhalb der Kultur, innerhalb der Rap-Szene da drin. Und dass eine Härte und eine gewisse Maskulinität in den letzten Jahren auf jeden Fall vorherrschend war, das ist, steht ganz außer Frage. Und dann ist es nur der sich immer in Wellen bewegende schöne Gegenentwurf dazu, der dazu führt, dass genau solche Musik entsteht. Weil die dann wiederum viel mehr auch von der Persönlichkeit und viel mehr Reflexion mit einbringt in das, was dann die Zuhörer hören sollen, was wiederum dann aber auch Wasser für die Mühlen von so, keine Ahnung, Kollegen wie Dan und Basis, auch wenn sie jetzt die Künstler, die du alle genannt hast, wahrscheinlich nicht hören und vielleicht auch musikalisch vielleicht nicht unbedingt fühlen, aber inhaltlich wahrscheinlich voll mittragen könnten, weil sie nämlich auch das machen. Mehr von ihrer Seele, fernab von vielleicht nicht Hip-Hop-artigen Extremen sich ausdrücken.
Also ich glaube,
macht Schnick, Schnack, Schnuck. Erst die Frage, dann die Antwort, Emma, komm. Okay.
Weil ich habe mich so gefragt, könnt ihr mit so richtig traurigen Songs was anfangen? Weil ich habe zum Beispiel auch Kollegen, denen ist das dann zu cringe oder zu emotional und die brauchen das gar nicht so. Deswegen habe ich mich so gefragt, wie das bei euch beiden harten Kerlen ist.
Ich bin ja kein harter Kerl. Außerdem hat die Hip-Hop-Welt und die Hip-Hop-Szene, die mich schon extrem lange begleitet, schon 40 Jahre jetzt schon fast, da gibt es jede Menge traurige Momente. Und es gibt so viele Songs und der deutsche Underground, ob es jetzt ein Jahr alt ist, ein Tag alt ist oder 10 Jahre alt ist. Also jetzt sagen Sie jetzt vielleicht von diesen typischen Singer-Songwriter-Ideen, Herzschmerz-Songs mal weg. Aber welche Songs, die sehr, sehr deep sind, sehr, ob es melancholisch ist, aber sehr, sehr traurig rüberkommen. Also vom inhaltlich jetzt vielleicht nicht auf eine Person bezogen, sondern aber auch einen Zustand beschreiben oder verschiedene Zustände. Da gibt es so viel Stuff in der Szene, wo man sagt, ob das nun sagt so da den Tränen nah oder Gänsehauteffekt. Also da gibt es so viel Stuff, wenn man da mal reindickt, gerade in den Alben. Also man kennt das von den alten Souls-Scheiben, daran kennt das. Dann gibt's auch diese Single, die ballern los, die liefen die Radios hoch und runter. Aber wenn man die Alben durchhört, gerade da, wo man die Samples findet, das sind so die mega sad Songs, also die mega traurigen Songs, die echt unter die Haut gehen. Und das ist bei Rap-Alben aber auch genauso. Das sind vielleicht nicht immer die populärsten Songs von den Künstlern, aber da ich glaube, dass jeder Künstler jährt sich von innen nach außen, wenn er Manns genug ist. Ne, Nico oder so, Emma, du redest von harten Kerlen. So, ich glaube, du bist erst hart, wenn du dich öffnen kannst oder wenn du dich der Sache stellen kannst.
Voll.
Ja, also ich bin, ja, Bass hat es auch schon gerade gesagt, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich bin halt ein riesengroßer Soul-Fan, was so halt Balladen angeht. Und da ist natürlich immer sehr, sehr viel Gefühl und Emotion dabei. Und natürlich geht es danach halt auch immer um, ja, gefühlt 99% auch immer um Herzschmerz. Und bei mir ist aber eher ausschlaggebend, dass der Beat einfach passen muss. Also wir hatten mal bei Twitter hatten wir einen coolen Kommentar von einem Digging Homeboy aus den UK, der hat sich unsere Platte geholt, Soul Brother Moment der Wahrheit, ist ja unsere Huldigung an Gangstars, Moment of Truth aus dem Jahr 1998 und ja, wir haben dann unsere eigene neue deutsche Version draus gemacht und er hat dann halt reingeschrieben, ich verstehe kein Wort, aber ich feiere die Beats, deswegen habe ich mir die Platte gekauft und dann hat er noch irgendwie dazu geschrieben, von mir aus könntet ihr auch eure Einkaufsliste drauf rappen, ich würde es trotzdem kaufen, weil mir der Beat halt so gut gefällt und dieses Thema hatten wir glaube ich auch schon in irgendeiner Love and Hate Folge. Und ja, bei
voll
mir ist halt,
es ist halt so,
es ist, also wenn der Beat halt wirklich catchy ist und ich muss sagen, ich bin halt sehr festgefahren, was meinen Soundkosmos angeht. Ich bin da jetzt nicht so offen wie alle, dass ich sage, heute höre ich das und morgen lasse ich mich auf dies und das ein, sondern bei mir muss so eine gewisse Formel, was den Sound angeht, da sein, damit ich es auch wirklich an mich ranlassen kann und dann, wenn der Beat mich so gecatcht hat, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe Gänsehaut und wenn dann auch noch die Message da ist und die Story und das sehr, sehr melancholisch ist und sehr, sehr deep ist, dann catcht mich das auf jeden Fall auch zu 1000%.
Hast du denn, Emma, hast du gerade einen Song, der dich richtig catcht, wo du sagst, boah, oder in letzter Zeit, so, wo du sagst, boah, da bin ich schon, jetzt nicht losheulen, aber wo du sagst, das ist echt eine harte Nummer, wo ich sag, boah, da...
Ich glaube, ich habe da ein ganzes Album zu, aber da rede ich nachher nochmal drüber, glaube ich.
Ja,
nämlich auch mein Classic.
Bei mir wäre es sogar ein Dude aus Leipzig, ein Song, den
wirklich
ich jetzt, wenn mich jemand fragt, hast du einen Song, würde mir jetzt spontan, gibt ganz viele Songs, aber mir würde jetzt, ist nicht so top aktuell, aber von Beppo, kleiner Bruder.
Ja, der ist
ein
schön.
Extremst emotionaler Song.
Der ist schön, ja.
Aber ich glaube gar nicht, dass das irgendwie so ein Comeback ist, weil Trauer gibt, also ich meine, das löst ja immer was aus. Jeder trauert irgendwann mal. Also Traurigkeit ist einfach ein Gefühl, mit dem jeder connecten kann. Und deswegen wird es Songs, die Trauer thematisieren, einfach auch immer geben. Aber ich glaube, ich verstehe so ein bisschen das Gefühl, das du dabei hattest, Emma, weil ich hatte auf der Heimfahrt vom Splash ein Gespräch mit Yannick darüber, Album des Monats Yannick. Der meinte, er kann diese ganzen Sad Boys, die sich gerade auftun, nicht mehr hören, weil es irgendwie sich nicht mehr verändert. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Strömung, die man so also als Strömung irgendwie wahrnimmt. Aber so grundsätzlich traurige Rap-Songs, die gab es immer und wird es, glaube ich, auch immer geben. Und ich bin sehr froh, dass es die gibt, weil ich lasse mich davon gerne einlullen.
Aber ja. Kann man auch rausfiltern, zu sagen, das kommt irgendwie nicht, also das ist irgendwie, das catcht mich nicht, weil die sozusagen die traurigen Songs so. Ist ja gerade Trend, mache ich jetzt auch mal. Also ich glaube schon, dass man das so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das so genau wie andere Strömungen dann irgendwie sagt, nee, wir machen jetzt gerade solche Songs abtempo oder mit solchen Möglichkeiten oder doch mit immer gesungene Hook, weil gerade eine Sängerin ist wieder voll trendy und genauso ja trendy auch sehr emotionale traurige Songs sein können.
Ja, ich glaube ehrlicherweise, dass der Trend, der da drin besteht, dass es nach den besagten Beströmungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, immer mehr Bedarf Bedarf ist das falsche Wort, Verlangen danach gibt, seine Emotionen wieder voll auszudrücken und auch die schwache Seite, die man hat, voll auszudrücken. Und damit Menschen vielleicht auch ein kleines bisschen zu helfen und ihnen einen Soundtrack für ihr Leben zu geben. Und ich fange an zu reden und merke beim Reden, dass ich eine Überleitung des Todes zu besagten Klassik von Emma gegeben habe. Denn das, was jetzt als Album kommt, ist einfach, und das kann ich hundertprozentig bestätigen, weil ich auf vielen Konzerten und sonstigen Veranstaltungen von ihm war. Und ich habe, glaube ich, von niemandem anderen so viele Tattoos im Nacken mit einem Namen gesehen bei Mädels wie von diesem Künstler und davon meistens wegen diesem Album. Welches ist?
XOXO von Casper. Ich habe übrigens kein Tattoo, noch nicht. Ich war immer sehr unschlüssig.
Du warst kurz vor dem Casper im Nacken, sei ehrlich.
Ja, mit 13, 14 auf jeden Fall. Hätte ich mir damals schon ein Tattoo stechen lassen dürfen, dann hätte ich definitiv irgendeine Zeile von diesem Album irgendwo tätowiert. Definitiv. Ja, ja. Also,
weil es genau das ist, dieses Album, ne?
Ja, das ging mir halt damals sehr stark unter die Haut, weil es einfach es ist ein Album, wo so viele verschiedene Emotionen rausgeholt werden. Also da wird Wut, da gibt's ja auch die Vergessenen, Part 1 und Part 2, die da drauf sind. Dieses, man weiß überhaupt nicht, so eine ganze Generation, die vor einem Nichts steht, die vor ganz viel Fragezeichen und Wut steht. Dann aber traurige, sehr, sehr, sehr traurige Momente, Tod, Suizid, der da verarbeitet wird auf der Platte. Es ist einfach... Es sind einfach, ich weiß gerade gar nicht, sind es 12 Tracks, sind es 11 Tracks? Ich weiß gerade aus dem Kopf 13. Nicht ganz. 13 Tracks. Es sind einfach 13 Tracks, die jeder Track für sich eine sehr, 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 sehr andere Emotion bei einem triggert. Aber jeder Track triggert eine Emotion, also bei mir zumindest. Und deswegen, ich fand dieses Album, als ich das gehört habe, es war, man muss sagen, vor diesem Album habe ich mir jede Bravo-Hit-CD. Ich habe, als ich so 10, 11, 12 war, habe ich mir von meinem Taschengeld jeden Monat die Bravo-Hits gekauft. Und da war irgendwann mal So perfekt von Casper drauf. Und erst fand ich es krass anstrengend, weil ich war so, warum schreit er so rum? Was soll das? Das war meine erste Reaktion. Und dann habe ich den Song 2, 3, 4 Mal gehört und war irgendwann so krass. Irgendwie, und dann bin ich da ein richtiges Casper-Loch reingefallen und habe alles gedickt von der Grundstein-EP auf, wo er noch keine kratzige Stimme hatte. Die ist sehr spannend. Noch eine kleine Empfehlung für mich. Die Grundstein-EP, da hört ihr Caspers Stimme ohne Kratzen. Das klingt sehr lustig. Ja, jetzt habe ich hier ganz viel geredet.
Ja, und weißt du, was ich daran aber gerne mag? Und das ist für die Leute da draußen ziemlich wichtig. Wenn ihr in Zukunft Backspin Love and Hate hört, dann möchte ich klar machen, dass wir einen sehr, sehr, sehr starken Stamm haben, der in der Mitte steht, mit Namen Boogie Down Bass, mit zweiten dicken Stamm, Zwölf Finger Dan, die sehr viel Legacy und sehr viel Zeit da drin haben und aber auch mit Emma so eine neue Facette mit reingeholt haben, die genau so ein Album als Classic raussucht und trotzdem zu 150% Baxman Love and Hate ist. Das ist das, was ich immer wieder versucht habe zu verkörpern und es ist so schön, das von dir genauso zu hören. Wenn ihr da draußen jetzt aber denkt, das ist aber nicht Baxman Love and Hate. Baxman Love and Hate muss auf jeden Fall etwas sein, was schon 852 Milliarden 357 Millionen 644.241 Mal gesampelt wurde. Dann empfehle ich den Classic der Woche von Dan.
Ja, dazu sage ich nur, ich kann kein Beatbox, aber wenn Chris Markey noch leben würde, dann wäre es auf jeden Fall 10.000 Mal mehr funky. Ja, ich habe meinen Klassiker in den Stammtisch mit reingebracht, wenn ich so die Klassiker, also generell, wenn ich so Klassiker sehe im Stammtisch und da ist irgendwie Erscheinungsjahr eine 2 ganz vorne dran, dann tue ich mich noch
so geht schon los.
Ziemlich schwer, das so für mich als Klassiker zu betiteln. Aber ja, klar, 2022, wir sind halt schon 22 Jahre im neuen Jahrtausend. Aber egal, mein Klassiker, der hat jetzt schon fast 50 Jahre auf dem Buckel, 1973 rausgekommen für Bass und für mich der absolute beste Drumbreak aller Zeiten, Impeach the President von den Honey Drippers. Ich mach's nochmal. Das ist eigentlich schon Hip-Hop. Also eigentlich brauchst du nur diesen Drumbreak. Den kannst du auch laufen lassen, meinetwegen auch 20 Jahre, und er würde mir nicht auf die Eier gehen. Und wie du schon gesagt hast, der wurde auch schon gesampelt von Everybody und seinem Vater.
Ey, das ist total geil. Ich habe gerade nebenbei was gemacht. habe ich nebenbei YouTube aufgemacht, habe ein bei YouTube Video gefunden, das ich jetzt jedem empfehlen kann, der nicht weiß, worum es geht. 45 Songs that sampled Impeach the President. Das habe ich angemacht und in der Sekunde, wo ich es anmache und der Beat losgeht, machst du das genau das Gleiche. Das wäre ein sehr schöner Moment gerade, weil es so simpel ist, aber so perfekt. Und ich empfehle euch wirklich, hört euch diesen Song mal an. Und wenn ihr Hip-Hop Legacy habt und es nicht wusstet oder selbst wenn ihr es irgendwie mitkriegt, ihr werdet trotzdem die ganze Zeit denken, fuck, Alter, das auch. So, und dann empfehle ich solche Videos wie das hier, 45 Songs, die alle da drin stecken. Es ging eben, der erste, den sie hier gezeigt haben, war eben That's the Way Love Goes von Janet Jackson. Und keine Hip-Hop-Classic-Rap-Songs, Klassiker, Bang, Bang, Bang. Also da steckt eine Menge drin.
Ja, und was ich euch auch noch empfehlen kann, wir hatten ja auch mal eine Special-Folge bei Backspin FM gemacht im Jahr 2018, als der Song 45 Jahre gefeiert hat, weil es den Song ja nur auf 45, also auf eine Single gibt oder gab, habe ich dann auch noch einen Special-Mix gemacht, habe dann die besten oder eine Auswahl an den besten Songs meiner Meinung nach, die halt diesen Drumbreak gesampelt haben.
Mr. Loverman von Chaba war nicht dabei wahrscheinlich. Nee,
ja, ist auch ein cooler Song, aber nee, da gibt es noch weitaus geilere Tracks. Und das ist nämlich auch eines unserer Easter Eggs von Bass und von mir. Auf jeder Soul Brother Platte muss dieser Drumbreak in irgendeinem Song vorkommen. Und das haben wir seit dem ersten Album 2008, haben wir das auch durchgezogen. Falls ihr euch die Soul Brother Diskografie mal anhören möchte, dann findet ihr hundertprozentig immer diese Drums in irgendeinem Song.
Ja, sehr geil. Jetzt bin ich gerade bei J. Cole, der das auch genutzt hat. Ey, das ist einfach, also Leute, ihr werdet egal, ob ihr 1900, Anfang der 90er in Deutschland Mucke gehört habt und dann von Hip-Hop beeinflusst wurdet, dann habt ihr dieses Ding gesampelt gehört. Oder 2020, auch dort gibt es Songs, die immer noch darauf zurückgreifen. Was die Sample-Ehre wahrscheinlich ein kleines bisschen ankratzt, aber dafür haben wir Baxman Love and Hate, um das wieder gerade zu rücken. Und wenn wir in den 90ern sind, dann sind wir beim, es ist 90er, ne, oder? Beim Klassiker von Boogie Down Bass, den wir noch mitbracht haben. Weil jetzt wird's hart, jetzt wird's düster und jetzt gehen wir in die Ursprünge von Deutschrap.
Die Ursprünge, als es noch auf Englisch gerappt wurde, sozusagen.
Deswegen die Ursprünge.
Ja, es geht zu den Ursprüngen zurück. Vermutlich will ich nicht hundertprozentig durch, ich glaube, es sind 99, irgendwas Prozent. Das erste Hip-Hop-Album, was released wurde, Ich weiß gar nicht, ob die Fanta 4 waren, glaube ich, früher dran. Aber wenn man jetzt von dieser Underground-Szene spricht, dann war es der erste Longplayer, der auf den Markt kam. LSD. Legally Spread Dope. Watch Out the Third Rail. 1991. Rick Ski, Future Rock, die Brüder mit Kolut und DJ Defcon haben ein All-Time-Classic geschraubt. Das war denen ja nicht bewusst, 1991. Das weiß man erst im Nachhinein. Aber absoluter Meilenstein für die deutsche Hip-Hop-Kultur in meinen Augen. Also für viele andere auch. Das Ding hat auf jeden Fall einiges in Bewegung gesetzt in der deutschen Producer-Beatmaker-Rap-Szene.
Kannst du beschreiben, warum? Das wäre vielleicht nochmal ganz gut und wichtig für den Kontext.
Das Album strotzt, also klar, Sampling, das waren, also der Anfang, gerade diese Wende 1989, 90, 91, man hatte, da war man so eher so ein bisschen mit DJing, da waren die Ansätze Producer, dass man so als Hip-Hop-Producer, das hat man aus Amerika mitgekriegt, das waren die DJs, man hat sich als DJ probiert und hat vielleicht auch so auf klassische Cool Herc-Weise oder Grandmaster Flash-Weise, man hat irgendwie so Backspins, man hat irgendwie so Beats gebaut auf Minimalismus-Style, aber man hatte auch gar nicht viel Know-how, es ist ja Learning by Doing, es ist from nothing to something, also es war wirklich so, man hatte keine YouTube irgendwie Tutorials und nix. Man hat einfach irgendwo Sampler zum Beispiel auch gesehen auf irgendwelchen Plattencovern oder hat in irgendwelchen Interviews was gelesen und dann hat man versucht, die Dinge auch in Europa oder in Deutschland zu bekommen und dann, oder man hatte doch den Zugang zu irgendeinem Tonstudio und selbst die Toningenieure dort hatten gar keine Ahnung von ihren Samplern. Aber die haben das Ding gekauft, weil irgendjemand sagt, das ist der neue Shit, Sampling. Das Album strotzt einfach so vor Soul Jazz und Funk Samples, keine Ahnung, mehrere hundert Samples da auf dem ganzen Album verballert. Und das war schon, weil in der Zeit hat man auch viel, die Hip-Hop-Szene und auch der amerikanische Hip-Hop hat ja eigentlich das Elektronische, kam aus der elektronischen Musik. Man wurde viel mit Synthesizern, viel mit Drum Machines gearbeitet. Und dann kam irgendwann Ende der 80er das Sampling auf und das wurde natürlich auch in Deutschland übernommen. Und das war einer der ersten großen Longplayer-Produktionen, wo das einfach nur ein Sample-Gewitter war. Und auch wirklich nicht irgendwie schlecht, sondern wirklich, wirklich gut. Also wirklich mit Know-how wurde da ein Album geschraubt. Natürlich grenzwertig aus heutiger Sicht, Kolut auf Englisch gerappt. Man hört das nicht Englische heraus natürlich, aber das war alles verzeihbar für die Zeit damals. Es war einfach ein Teil des Progresses, ein Teil der Entstehung für die Hip-Hop-Szene. Aber musikalisch, also man hat sich immer so ein bisschen belächelt, wie Kolut da rappt. Aber das Album an sich musikalisch erstmal kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn das hört. Das ist ein sehr Abtempo, früher gerade war sehr, sehr schnell alles. Aber LSD, Watch Out for the Third Rail, schon alleine der Titel irgendwie als Huldigung an Wild Style, also einen der bekanntesten oder einer der wichtigsten Hip-Hop-Filme der Hip-Hop-Kultur, das alleine schon hat immer so, oh. Okay, ist ein dickes Ding. Also begleitet mich bis heute das Album und würde ich immer wieder nennen, als wenn mich einer fragt nach einem All-Time-Classic. Da greife ich zuerst gerne an das Album zurück, bevor ich vielleicht bei einem Ami lande.
Ja, ich persönlich bin in musikalisch, so sage ich es mal, nie ganz eingetaucht. Das war nicht die Art, wie ich es mochte. Ich war auch nie so Breedcore-Fan, solche Sachen haben mich damals nicht so gecatcht. Aber ich finde den Impact, den das Ganze hatte, und wir haben das in einer Backspin-Stammtisch-Folge vor ein paar Wochen, als wir mit Tua und Schmidt unterwegs gewesen sind. Ich mag gerne an die Wurzel mitgehen und zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und selbst wenn ich dann das Original nicht mag, mag ich zu verstehen, warum das, was ich mag, sich davon hat inspirieren lassen. Und genau so ist das hiermit. Denn das ist nun mal einfach, das ist einfach die Blaupause und der Punkt, einer der Punkte null.
Genau. Also wenn man jetzt schon so ein bisschen weiter zurückdenkt aus heutiger Sicht und man spricht mit so ein paar alten Veteranen und sagt, hier, Klassiker-Album, und dann taucht natürlich, was taucht auf, auch völlig zu Recht, Blauer Samt von Torch oder Fenster zum Hof von den Stieber-Twins. Aber wenn man diese beiden Alben als Beispiel, als All-Time-Classic sieht, dann ist der LSD Watch Out the Third Rail der Mega-Classic. So, und auch das ist, wie du sagst, eine Blaupause für vieles, was danach kam, aus produktionstechnischer, musikalischer Sicht einfach.
Ja, definitiv. Und damit zu Recht auch ein Klassiker, den wir hier mit ansetzen, gerade weil wir in einer Welt oder hier nach einer Ecke unterwegs sind, wo sehr viel im Deutschrap geht. Und das, wenn man ein bisschen zu jung dafür ist und es wahrscheinlich auch zugangsseitig recht schwer ist, wenn ihr es da draußen noch nicht kennt, euch das mal anzuhören, solltet es trotzdem mal versuchen, um dann vielleicht auch zu merken, dass es nicht das ist, was man mag, aber man versteht zumindest ein kleines bisschen, wie es damals geklungen hat. Und dann, ja, was wolltest du?
Ich wollte eigentlich nochmal zu Emma und ihrem Kasper-Album. Wir sollten das mal als Hausaufgabe, Emma, wir machen das nochmal als Hausaufgabe, weil das Album von Kasper habe ich, ich habe es auf dem Schirm, habe es musikalisch null irgendwie im Gespür gerade.
Ja.
Aber ich werde es mir mal wirklich in Ruhe Kopfhörer-Style reinziehen und gucken, ob es mich catcht.
Es ist halt, es hat so viel Neues.
Im Gegenzug, wenn, so, wie du sagst, so verschiedene Emotionen, was es bei dir auslöst und alles. Ich glaube, da bin ich vielleicht mit da noch auf einer Wellenlänge. Im Gegenzug ziehst du dir von vorn bis hinten Gangster Moment of Truth rein, das Album. Mhm. Und guckst, ob das vielleicht auch eventuell was auslöst bei dir.
Weil und Leute, wisst ihr was? Ich geh rein, bevor ihr viel darüber quatscht. Also A, liebe Leute da draußen, ihr seid live in einer Redaktionssitzung von Backspin Love and Hate mit drin, weil genau das ist das, was ich euch in der in den letzten Stunden, bevor es wieder losgeht, quasi mit auf den Weg geben wollte. Ich habe das früher im Backspin-Stammtisch mit Kevin an meiner Seite gemacht. Vielleicht mache ich das auch irgendwann wieder hier in diesem Format. Jara hat ja immer so wenig Zeit, aber vielleicht ist sie ja demnächst häufiger mit mir hier im Backspin-Stammtisch unterwegs. Dann machen wir auch mal solche Sachen wieder. Bei Love and Hate passt das wie Faust aufs Auge, weil ich das glaube, dass du Emma dieser Redaktion aus Down and Base auf jeden Fall sehr viel mit auf den Weg geben kannst aus Hör doch mal rein, vielleicht ist es was für hör doch mal rein, vielleicht ist es was für dich, vielleicht hast du Bock da drauf, dann kannst du auf jeden Fall da vielleicht das ein oder andere Herz erwärmen für irgendwas, worauf sie Bock haben. Ich habe damals mal so Sachen versucht wie französische Klänge aus dem Senegal, Dakar, DKR heißt der Song von Buba. Da wird auf so einem Originalinstrument aus dem Senegal gespielt und so. Das bin ich nicht mehr durchgestoßen. Damit an der Stelle habe ich es mir versaut. Du bist jetzt ganz am Anfang, du kannst wieder loslegen. Ihr könnt euch da gegenseitig austauschen. Das finde ich total wichtig und super. Was wir am Ende haben, ist einer, und da bin ich mal gespannt, ob überhaupt irgendeiner von euch den auf dem Sender hat. Also irgendeiner von euch, denn wir haben auch diese Woche natürlich wieder einen Classic der Woche mit dabei, den wir jetzt zum Ende der Sendung euch noch mit ans Herz legen wollen. Der kommt aus den USA, aus dem Süden.
Genau, und zwar das Album Underground Kings von ebenfalls den Underground Kings, kurz UGK. Dieses Album ist 15 Jahre geworden. Und das war tatsächlich das erste Album, mit dem die beiden auf Platz 1 der amerikanischen Charts einsteigen konnten. Und es ist ein Doppelalbum. Es gibt unglaublich viele Tracks. Es gibt mindestens so viele Features. Ich nenne mal ein paar, die ich kenne. Outkast ist mit dabei. T.I. ist mit dabei. 3-6 Mafia ist mehrmals sogar vertreten. Und Rick Ross ist sogar mit dabei. Ansonsten muss ich zu meiner Schande gestehen, kenne ich nicht ganz so viele, aber 23 Features sind auf diesem Album mit drauf. Was habt ihr für eine Connection zu den beiden Jungs? Das war auch das letzte Album, das noch veröffentlicht wurde, bevor hier Pimp C gestorben ist.
Das wäre dann auch der Bezugspunkt für Dan gewesen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt eure Mucke, euer Spielfeld war.
Ich muss quitten da in der Hinsicht, weil es Richtung Downs House Sound geht.
Ja.
Und das hat mich, also da bin ich auch bei Dan. Ich habe da so ein ganz enges Raster, was mein Soundbild angeht. Und das, da bin ich ganz weit raus. Also wenn man sagt, hört ihr das mal an, die haben echt was Gutes zu erzählen. Und da die Musik ja auch gerne für die Zeit dann auch benutzt wird, für die Location oder für die Area benutzt wird, die Musik benutzt wird, um dann vielleicht jetzt auch sehr zeitkritische Musik, also Texte zu machen, bin ich ja voll dabei. So, aber wenn mich das musikalisch nicht catcht, dann kann ich der Person nicht zuhören.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Verstehe ich auch. Aber ich, Dan, du als DJ, also ich bin eigentlich ehrlicherweise der Meinung, du wirst nicht um International Player Anthem vorbeigekommen sein an irgendwelchen, Sets. Oder?
Ja, klar, die Jungs sind im Begriff. Ich persönlich habe auch nicht so, bin nicht so der Fanboy. Ich war eher so auf Ghetto Boys. Ich glaube, die sind ja, die UGK Boys kommen ja auch aus Houston, Texas. Und ich war dann eher so Ghetto Boys Fraktion. Wobei ich das erste Album von denen, ich glaube 96, Riding Dirty, kam das irgendwie raus. Da sind so zwei Songs drauf, die sind auch ziemlich cool. Die sind auch bei uns bei Backspin FM auf dem Sender, auch im Programm vertreten. Aber so das, was so an den Anfang 2000er und auch jetzt dieses Album, was jetzt 15 Jahre feiert, was da so rauskam, das habe ich auch nicht mehr so wirklich verfolgt. Klar, den einen oder anderen Club-Banger sozusagen, wo man weiß, dass die Leute drauf abgehen zu der Zeit, das habe ich natürlich dann auch am Start gehabt, auch auf Vinyl. Aber das war es dann auch schon. Also meine persönliche UGK-Library ist jetzt nicht so prall gefüllt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Alben die bisher insgesamt rausgebracht hatten. Ich glaube, eine Handvoll oder so auch nur.
Also das war auf jeden Fall das fünfte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob danach noch was kam, posthum. I don't know. Ja.
Also ist in Anführungsstrichen noch überschaubar, so, ne? Ist jetzt keine, die haben jetzt nicht irgendwie 20 plus Alben rausgebracht. Und wie gesagt, bei mir war es eigentlich auch schon nach dem ersten Album, was 96 kam. Ich glaube, das zweite kam dann auch deutlich später, glaube ich, schon in den 2000ern. Da habe ich dann auch schon so ein bisschen auch den Bezug dann auch zu diesem ganzen Down South Houston, zu diesem ganzen Hip-Hop-Kosmos so ein bisschen verloren, weil ich dann halt nur noch fast ausschließlich nur noch auf dem New York-Trip war.
Ja, ich bin auch nicht so wirklich Down South gewesen, Emma. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Falls du da komplett die weiße Fahne schwenkst, sei dir das auch gegönnt.
Also ich habe vorhin mir es dann ganz kurz versucht anzuhören vor der Aufnahme und ich dachte mir so, ja, ich skippe da mal kurz rein. Und dann habe ich es auch auf Spotify angemacht und war so, ach du Scheiße, das ist ja sehr, 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 sehr viel, was hier
auf diesem Album. Ich feiere das komplett. Also ich kenne nicht das ganze Album, aber so die einzelnen Tracks, die ich kenne, die feiere ich komplett, das ist genau mein Ding.
Also ja, das was ich gehört habe, fand ich auch ganz gut. Aber ich habe nur so ein paar Songs reingeskippt, ehrlich gesagt, weil ich war dann auch so, ach du Scheiße. Ja.
Ja, man muss mal sagen, die Hip-Hop-Welt ist riesengroß und es wird niemanden oder wahrscheinlich außer Falk Schacht wahrscheinlich niemanden geben, der 100% von allen Musik gehört hat, die im Hip-Hop hier entstanden ist. Dementsprechend, und bei mir ist es auch so, dass ich den Down South, Dirty South Sound irgendwann erst über die Zeit mitgenommen habe, viel davon nicht gefühlt habe, heute voll drin stecke in ganz vielen Sachen, wenn sie neu kommen und das also sofort darauf getriggert bin und dann mir gerne um die Ohren hauen lasse, das wäre früher nicht, ne? Bisschen late to the party, jetzt wo die ganze Welt nach Atlanta South hinterher rennt. Aber Fakt ist einfach, dass hier Legacy im Gebäude ist. Wir deshalb dieses Album auch hier einmal mit erwähnen wollen, weil das auch wieder so eine Blase ist, in die man darüber eintauchen kann und dann über besagte Feature-Liste allein schon auch auf so viele andere Künstler trifft, über die man sich auseinandersetzen kann. Und wenn du heute Meek Mill fragst, was einer seiner Hauptinfluences war für die Mucke, die er heute macht, dann wird er auch UGK ganz oben mit in die Liste schreiben und damit ist er nicht der Einzige, sondern die sind Legenden da unten und das bleiben sie immer und jeden, den ihr aus dieser Region feiert, der ein bisschen Legacy-Gefühl hat, wird UGK nennen. Meine Einstiegsnummer ist, weil es auch die mit Abstand erfolgreichste Nummer ist, ist besagte International Player Anthem mit Outkast als Feature mit einem herrlich langen Intro, mit einem geilen Beat, melodisch, Chöre im Hintergrund, macht Spaß. Und von dort aus kannst du dann in den Rest eintauchen, wenn du Bock hast.
Ich sehe gerade hier, ja. Nico, sorry, wenn ich unterbreche. Nee. Ich habe eben gesagt, dass Ride and Dirty das erste Album, was ich so gecheckt habe, auf jeden Fall. Aber die haben noch zwei andere gehabt. 92 sehe ich hier gerade, Too Hard to Swallow, das erste. Und dann Super Tight 1994.
Ja, nochmal, krass, siehst du.
Damit die Leute mich nicht dafür steinigen, dass ich zwei Alben unterschlagen habe
in der Diskografie. Und dann sehen wir auch mal, es fängt 1992 an. Das ist ja. das Jahr, da haben die Reimbanditen gerade mal ihr erstes Album geplant. Da hat UGK schon durchgezogen. Karrieren sind ähnlich verlaufen. Wenn ihr aber weiterhin Legacy von den Reimbanditen in Podcast-Form hören wollt, dann seid bitte Freunde von ich betone es immer wieder in dem Format und ich betone es auch gerne hier, einem der Herzensprojekte, die ich in meinem Leben habe, und das ist Backspin Love and Hate. Und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir mit Dan und Bass dass ich damit echt zwei Freunde und Wegbegleiter haben, die mich jetzt seit vielen, vielen Jahren begleiten und immer weiterhin die Hip-Hop-Fahne in Boden rammen, da wo sie im Moment vielleicht nicht gesehen wird. Und Emma, ich bin dir jetzt schon dankbar dafür, für all das, was du in der Zukunft in deiner Rolle mitmachen wirst, damit mein müdes Kämpferherz die Diskussion nicht nochmal führt, die du eben gerade angesetzt hast. Und da wird es sehr spannend. Und ich hoffe, Dara, wir haben mit dir einen Fan mehr fürs Format gewonnen. So, ne?
Ich habe das immer schon auf dem Splash gesagt. Ab jetzt höre ich mit zu.
Ja, siehst du.
Jetzt bin ich überzeugt.
Es freut mich sehr, denn da draußen, ihr habt jetzt 85 Folgen oder so Backspin Love and Hate zum Nachhören theoretisch. Ihr habt einen Backspin FM Radiosender, den vornehmlich Dan kuratiert, wo ihr alle Sendungen drauf hören könnt. Und wir kriegen alle zwei Wochen eine neue Love and Hate. Und da, wenn ich da bin, werde ich moderieren. Und ansonsten lasse ich dieses wunderbare Team reden und dafür sorgen, dass wir im Backspin-Kosmos ein kleines bisschen von dem Hip-Hop haben, von dem auf der anderen Seite von dem Baum, ne, Bass. Manche Leute mir absprechen, dass es das vielleicht gar nicht mehr bei uns gibt. Ja, Bass, du bist noch gemutet, das muss ich dir gerade sagen, weil du eben gerade telefoniert hast. Tut mir sehr leid, aber deswegen kannst du jetzt deine letzten Worte sagen.
Ja, der Hip-Hop-Baum, hast ihn erwähnt. Über den könnte man auch jahrelang reden, fast schon. Ist ja auch spannend, wenn man sich auch dafür öffnet, um dann, wie wir jetzt auch in so einer Genre oder in so einer in der Hip-Hop-Welt überlappenden Blasen hier uns ja quasi ja bewegen. Wenn man sich schon die Alben anguckt, die wir hier gerade so angetriggert haben. Auf jeden Fall. Du hast vergessen, dass wir ja auch bei Love and Hate immer öfters, das passt nicht immer, aber immer öfters auch Gäste dabei haben, was ja auch sehr spannend dann ist. Ist nicht immer gesetzt, dass einer da ist, muss auch nicht sein. Wir können auch zu viert uns gegenseitig die Köpfe einrennen, aber auch immer sehr spannend, auch mal einen Gast da zu haben, um da auch mal so ein bisschen Meinung von außen zu bekommen.
Und darum solltet ihr Backspin Love and Hate hören. Wenn ihr nicht schon Backspin Stammtisch gehört habt. Oder ihr macht am besten beides, denn dann kriegt ihr noch mehr von dem Gesamtkosmos mit, den wir bei Backspin bauen wollen, damit ihr allumfassend informiert seid. Vielen Dank, Emma, vielen Dank, Dan, vielen Dank, Bass, heute fürs Dabeisein und für alles, was ihr bei Backspin Love and Hate macht. Vielen Dank, Jara, für das an meiner Seite sein hier, weil Yannick im Urlaub ist. Ich würde sagen, wir sollten mal darüber reden, das häufiger zu machen.
Hast du mich lieber als Yannick, oder was?
Kein öffentlicher
Kein Kommentar.
Kein öffentlicher Kommentar.
Okay.
Schöne Grüße, Yannick. Macht's gut. Das war Backspin Stammtisch powered by O2. Bis nächste Woche mit einer neuen Folge dann wieder. Versprochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao, ragazzi.
Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Bis auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.